Himmel. Danke, dass du der Herr bist. Du bist der, den wir uns wünschen. Du bist der, ja, auf den unser Herz ausgerichtet ist, Vater. Du bist uns wichtig. Und wir bitten darum, Vater, dass du zu uns sprichst heute Morgen. Dass dein Wort, ja, unser Herz erreicht. Und wir beten darum, dass du uns hilfst zu hören und dass du mir hilfst zu reden. Amen. Ein bisschen überraschend, ich gebe es zu. Zurzeit hört man ja alle möglichen Bekenntnisse in unserem Land. Am Freitagabend habe ich ein Lied gehört in der Nachbarschaft. Fußball ist unser Leben. Der König Fußball regiert die Welt. Und ungefähr 20 Männer haben das bekannt und mitgesungen, ja. Und auch einige Frauen. Und es ist interessant, was das Zentrum von diesem Bekenntnis ist. Und wir haben ja das letzte Mal, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, was ich da gepredigt habe, war meine Frage, was ist eigentlich das Zentrum unseres Glaubens, wenn alles andere weg ist? Ja, wenn man alles andere weglässt, was nebensächlich ist, was ist das Zentrum? Und das ist das, was mich immer interessiert. Wisst ihr das noch, was ich da gepredigt habe? Die da waren? Ah, zum Glück. Danke. Das Kreuz als Zentrum unseres Glaubens. Und was ist am Kreuz geschehen? Wisst ihr das auch noch? Ja? Bitte nicht. Also der Kern ist, kannst du allein mal durch, naja, ist egal. Der Kern war ja, dass ich gesagt habe, es ist ein Opfer, ein stellvertretendes Opfer geschehen am Kreuz. Ja? Der christliche Glaube zentriert sich ums Kreuz. Und was da passiert ist, ist ein stellvertretendes Opfer. Ich lege das einfach nochmal auf, was da passiert ist, genau. Und das Entscheidende ist, am Kreuz passierte Identifikation. Jesus hat sich mit uns auf eine Stufe gestellt. Er ist Mensch geworden. Er stand an unserer Stelle. Das ist eine Stellvertretung. Alles, was an Verlorenheit, an Schuld auf uns Menschen liegt und lag, kam auf ihn. Und dann das Beste am Schluss, es ist ein Tausch passiert. Das, was auf Jesus war, das kam auf uns. Das ist im Grunde der Kern dessen, was wir bekennen als Christen. Wir können uns selber nicht helfen. Wir brauchten jemanden, der uns hilft. Wir können uns selber nicht retten. Wir brauchen jemanden, der uns rettet. Und Jesus hat uns gerettet. Und wie hat er das getan? Indem er für uns gestorben ist. Es ging nicht anders. Die Welt konnte nicht einfach repariert werden in Gottes Augen. Sondern in Gottes Augen läuft die Welt auf ein Gericht zu. Und um uns zu retten, hat Gott selbst in seinem Sohn das Gericht auf sich genommen, damit wir frei sind. Ja, das ist der Tausch. Wir sind am Schluss frei. Und das Urteil lag auf Jesus. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der ganz eng mit dieser Wahrheit zusammenhängt. Mit der Wahrheit des Kreuzes. Und ohne die... Diese zweite Wahrheit, die ich heute gern angucken möchte, das Kreuz nicht das sein konnte, was es war. An dieser zweiten Grundlage hängt alles, was ich das letzte Mal gesagt habe, und auch unser ganzer Glaube. Das ist eine zweite Tatsache, um die sich unser Glaube zentriert als Christen. Und das ist die Frage, wer war Jesus? Wer war Jesus? An dieser Frage hängt, ob an dem Kreuz überhaupt Erlösung passiert sein konnte. Wenn nämlich Jesus nur ein ganz normaler Mensch war, konnte da doch gar keine Erlösung passieren. Die Frage, die zweite Frage, die wichtige Frage ist, und das ist die Antwort, die wir geben müssen als Christen, wer war Jesus? Die beiden Fragen, was ist am Kreuz passiert und wer war Jesus, ist das Zentrum von dem, was wir beantworten müssen und was unseren Glauben ausmacht. Nicht der Glaube an Gott, den haben viele. Das vereint uns mit vielen. Sowieso 3/4 unseres Glaubens vereint uns überhaupt mit den Juden. Das wisst ihr ja. 3/4 stimmt sowieso überein, ist die gleiche Bibel. Aber der Kern, wer war Jesus und was ist am Kreuz passiert? Das ist der Punkt, um den es geht. Und interessant ist ja auch, dass diese Frage immer noch viele Leute beschäftigt. Wer war Jesus? Das ist eine Antwort, die wir geben müssen. Und eine Frage, die viele Leute beschäftigt. Jetzt ganz aktuell wieder, habt ihr vielleicht mitgekriegt, gibt's ja dieses Buch und diesen Film Sakrileg, wo auch versucht wird, ja, wer war denn Jesus? Das ist die Frage, die im Grunde hinter dem Buch steht. Ja, wer war Jesus? Und ich glaube, es gibt noch viele andere Menschen, die auch diese Frage stellen. Und ich habe ein Interview gesehen im Fernsehen mit dem Professor Rainer Riesner, der wohnt in Gobernringen, wo der interviewt wurde zu dieser Frage, was dieses Buch angeht und so weiter. Und der wurde auch nach seinem persönlichen Glauben dann gefragt. Das war unheimlich offen, das Gespräch. Ich habe mich gewundert, ja. Und dann wurde er gefragt, ja, was sagen Sie denn selber dazu? Und dann sagte er auch, ja, an Jesus entscheidet sich alles und er hat seinen Glauben an Jesus bekannt. Ja. Die Frage ist, was ist mit Jesus? Und vielleicht denken die meisten von euch oder viele von euch, naja gut, das ist doch gar keine Frage, muss man nicht drüber predigen, ist bei uns allen alles bekannt. Ja. Dann verzeiht mir wieder. Aber vielleicht ist es trotzdem gut, wir gucken manche Sachen nochmal ganz genau auf den Punkt an. Und ich möchte das Pferd zunächst mal von hinten aufzäumen und vom Kreuz her auf Jesus schauen. Wir haben es letzte Mal dies gesagt mit dem Opfer. Und die Frage ist, damit das sein konnte, was ich da behauptet habe und was die Bibel sagt, was am Kreuz geschehen ist, wer müsste denn Jesus sein, damit da überhaupt ein Opfer geschehen konnte? Wer müsste denn Jesus sein, damit wir hinterher dieses Ergebnis Erlösung rauskriegen? Also es ist der umgekehrte Lösungsweg jetzt, ihr Mathematiker. Wir gucken erst, das Ergebnis ist, wir wollen eine Erlösung haben. Wer muss Jesus sein? Und es sind zwei Sachen, die Jesus sein muss, damit überhaupt Erlösung passiert sein konnte. Und das erste ist, er muss Gott sein. Warum? Im Psalm 49, Vers 4 heißt es, 49, Vers 8 hält Gottes Wort eine wichtige Tatsache fest. Da heißt es, niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen. Er kann Gott nicht das Lösegeld geben. Denn zu kostbar ist das Kaufgeld für die Seele. Er muss davon ablassen auf ewig. Ja, niemals kann ein Mann oder ein Mensch einen anderen loskaufen. Er kann Gott nicht das Lösegeld geben. Weil es zu viel ist, zu teuer ist. Es wird ganz einfach festgehalten, kein Mann kann seinen Bruder loskaufen. Mit anderen Worten, damit in Gottes Augen, damit wirklich eine Erlösung der Menschen, der Menschheit passieren kann, reicht es nicht, dass ein Mensch ein Lösegeld bezahlt. Und das ist auch irgendwie logisch, denn wie kann einer von uns Menschen uns vor Gott aus dem Sumpf ziehen? Ja, wenn wir wirklich ernst nehmen, was Gottes Wort über den Status oder den Zustand der Menschheit sagt, nämlich Verlorenheit in Schuld, Verlorenheit in Sünde, was ja nicht nur moralische Verfehlung angeht, sondern diese Trennung von Gott bedeutet, dann kann das nicht sein, dass einer von uns aufsteht und sagt, na, ich werde das Ganze regeln. Das kann nicht sein und Gottes Wort sagt, das geht nicht. Wir Menschen, wir können uns nicht selber retten und es reicht auch nicht, wenn das jemand anders für mich tut. Auch wenn wir es wollten. Sondern Psalm 34 sagt, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Er kann die Seele erlösen und alle, die sich bei ihm bergen müssen, nicht büßen. Das ist schon ein Prophetie auf das, was später kommt. Aber da wird festgehalten, Gott kann die Seele erlösen. Der kann das. Also mit anderen Worten, damit wirklich eine Rettung passieren konnte, musste Jesus Gott sein. Das Zweite, was Jesus sein muss, das ist, er musste Mensch sein. Wir haben das letzte Mal festgestellt, dass am Kreuz Stellvertretung geschehen ist. Und Stellvertretung kann nur passieren, wenn jemand meinen Platz einnehmen kann. Und wir haben gesagt, am Kreuz ist ein stellvertretendes Gericht Gottes geschehen. Gott hat die Schuld uns von uns Menschen gerichtet durch in Jesus. Er ist an unsere Stelle getreten. Und wir haben festgestellt, dass die alttestamentlichen Opfer, ja, es gibt viele Opfer auch in anderen Religionen, wo Tiere geopfert werden, sogar wo Menschen geopfert werden, aber das geht ja auch nicht, haben wir auch schon gesehen. Aber selbst Tiere, Tieropfer können nicht an unsere Stelle treten. Das Beispiel ist, ich bin vor Gericht geladen und ich kann als Stellvertreter kein Tier schicken. Ja, ich kann nicht meinen Hund dahin schicken, der mich vertritt. Ich kann höchstens einen Anwalt schicken, einen Mensch, der mich vertritt. Das würde gehen. Also eine wirkliche Stellvertretung, ein wirkliches Opfer, wirkliche Identifikation kann nur passieren, wenn Jesus auch Mensch war. Und das ist das große Geheimnis. Das ist das große Geheimnis, was sein muss, damit überhaupt Erlösung passieren konnte, alles, was wir glauben, passieren konnte, dass Jesus Gott und Mensch zugleich ist. Das ist das Ergebnis, was man vorne haben muss, damit hinten Erlösung rauskommt. Und diese beiden Dinge, Jesus ist Gott und Mensch und hat uns am Kreuz erlöst, das unterscheidet uns von allen Religionen. Das unterscheidet uns grundlegend von allem, was sonst Menschen glauben, die irgendwie an Gott glauben. Und das genau ist das Zentrum. Jesus war Gott, wahrer Gott und wahrer Mensch, und so konnte er die Erlösung am Kreuz vollbringen. Jetzt schauen wir uns das nochmal an, was das bedeutet, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war. Oftmals ist es so, dass die eine Frage oder die andere Frage beantwortet wird. Die Sache ist die, das ist auch, wenn wir das so sagen, für unseren Verstand unheimlich schwer zu verstehen, unheimlich schwer festzuhalten. Ja, wie kann das denn sein, Gott und Mensch? Und die ersten Christen, die ersten Jahrhunderte, haben sehr darum gerungen, dieses Bekenntnis zu Jesus festzuhalten, dass Jesus beides ist. Das hat so viele Auswirkungen auf unseren Glauben. Manche haben gesagt, na ja, wie geht es? Er ist irgendwie göttlich gewesen. Er war nicht Gott, er war göttlich. Er war nicht ganz Gott, er war irgendwas Besonderes. Oder aber die andere Richtung war, ja, er war gar nicht ganz Mensch. Er war nur in einem Scheinleib. Er war Gott, aber sein Leib, der war irgendwie besonders. Er hatte sozusagen nur den äußeren Schein des Menschseins. Und das Pendel ist immer hin und her geschwungen. Ja, wie können wir denn verstehen, wer Jesus ist? Die Frage ist, wer ist Jesus? Und die Christen haben drum gerungen, festzuhalten, das Zeugnis der Bibel festzuhalten und zu sagen und auszudrücken, wer Jesus ist. Und letztendlich konnte man das nicht auflösen. Man konnte nur sagen, er ist beides. Er ist ganz Gott und er ist ganz Mensch. Er ist nicht nur ein Prophet. Er ist ganz Gott. Und er ist nicht ein Schein, er ist nicht irgendein Engel, der nicht wirklich Schmerz erleiden konnte, der nicht wirklich sterben konnte, sondern er ist auch ganz Mensch. Und wir gucken uns kurz das Zeugnis der Bibel dazu an ein paar Stellen. Als erstes, Jesus war ganz Mensch. Zum Beispiel zeigt uns Gottes Wort in Johannes 1, Vers 14, einen ganz wichtigen Vers. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das aufschlagen. Ich lege mal die Bibelstellen hierher. Also, da heißt es Johannes 1,14, wir sind jetzt hier bei dem Vers. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen, in Klammern Sohnes, vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also der erste Teil dieses Verses sagt, das Wort wurde Fleisch. Das ist das, was über Jesus gesagt wird und festgehalten wird im Wort Gottes. Wer ist Jesus? Er war Fleisch. Er wurde Fleisch, geboren von einer Frau. Er wohnte bei uns. Er war anfassbar. Er war angreifbar. Erfahrbar, erlebbar, nahbar, man konnte sich ihm nahen. Er war sogar fühlbar, man konnte ihn anfassen. Das wussten die Jünger so, deshalb haben sie am Schluss, hat dann Thomas gesagt, ich konnte dich immer anfassen, ich will auch anfassen, ich will deine Wunden anfassen. Jesus war hörbar. Er wohnte bei uns. Er kam nicht nur kurz, sondern er war 30 Jahre hier ungefähr. Er war Mensch. Er war auch menschlich. Ja. Er hat gegessen, getrunken, geschlafen, gearbeitet, gefeiert. Er hatte Gefühle, Freude, Trauer. Er war einer von uns. Er war wirklich einer von uns. Er war nicht irgendjemand, der ganz so getan hat, sondern er war einer von uns. Er kam in unsere Kultur sozusagen. Ja. Er hat sich reinbegeben. Und vielleicht ein kleines Beispiel, wie das für uns sein könnte, das ist ein ganz schwaches Beispiel, wenn wir bestimmte Kulturen sehen um uns herum. Und manchmal brauche ich nur die Fußball- oder die Jugendkultur oder was weiß ich, was es für Kulturen gibt oder auch fremde Kulturen. Da merken wir, da ist so ein Abstand da. Und wenn wir da reinkommen wollen, wenn wir Fleisch werden wollen für so eine Kultur, dann müssen wir uns ganz reinbegeben. Und das hat Jesus getan. Er hat nicht nur von außen geguckt und hat gesagt, ich habe euch jetzt hier was zu sagen, sondern er ist zunächst einer von uns geworden. Das Zweite, was damit zusammenhängt, ist, wie Fleisch wurde er denn? Und Gottes Wort sagt da noch was ganz Starkes. Das habe ich jetzt hier leider nicht als Vers, aber ich lese es euch vor aus dem Römerbrief Kapitel 3. Gott, also Pünktchen, Pünktchen, ich reiße es aus dem Zusammenhang, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn, nämlich Jesus, in Gleichgestalt des Fleisches sandte, und da steht, in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Mit anderen Worten, er sandte Jesus in dasselbe Sündenfleisch wie unseres. Jesus kam nicht in einen Leib, der besser war. Er kam nicht in eine Existenz, die besser war als unsere. In Klammern, er hat selber nicht gesündigt, ja, das hält Gottes Wort auch fest. Aber Gott sandte seinen Sohn tatsächlich in dasselbe Sündenfleisch rein wie unseres. Er hat keinen Vorteil gehabt. Er hatte die gleichen Kämpfe, er hatte die gleichen Mühen, er bekam keinen besseren Körper und war auch versuchbar, das sagt Gottes Wort. Er war versuchbar wie wir, er hatte Schwachheiten. Er war mit Kämpfen vertraut. Da habe ich eine Stelle gefunden, da Hebräer 2. Daher musste er in allem den Brüdern, also damit sind wir gemeint, wir Menschen, gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Also Jesus ist auch selber versucht worden, hat gelitten und deshalb weiß er, was das bedeutet. Jesus war ganz Mensch. Und der letzte Ausdruck seines echten Menschseins ist, dass er gestorben ist. Er ist tatsächlich gestorben und zwar selbst. Es gibt andere Religionen und Sekten. Ich meine, die Anthroposophie behauptet das auch, dass Jesus gar nicht selber gestorben ist. Kurz vor seinem Tod am Kreuz ist der eigentliche Jesus rausgeschlüpft in den Hauptmann, der unterm Kreuz stand. Also sein Geist sozusagen ist da rausgeschlüpft und Jesus ist gar nicht selber gestorben. Da ist eigentlich nur ein irdisches Abbild von Jesus gestorben. Jesus hatte eigentlich nur einen Scheinleib, keinen echten Leib. Das ist die Lehre des Doketismus für die Theologen unter euch. Also Scheinleib, ja. Er ist gar nicht echt gewesen. Aber die Wahrheit ist, Gottes Wort sagt uns, es war alles echt. Und auch sein Tod war echt. Und das ist das, was wir bekennen. Jesus war Mensch bis zum Tod. Er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und das habe ich nicht drauf. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das ist das Erste, was Gottes Wort uns sagt. Jesus war Mensch ganz und gar bis zum Tod. Er hat es nicht jemandem anders überlassen, sondern das war er. Und das Zweite, was wie ein scheinbarer Widerspruch daneben steht, was Gottes Wort uns zeigt, ist, dass Jesus Gott war. Er war Gott. Wir haben schon diesen Vers gesehen, das Wort wurde Fleisch. Und worin sich zunächst seine Göttlichkeit ausdrückt, ist in einem einfachen Wort, Jesus ist gekommen. Jesus ist nicht einfach nur geboren worden, sondern er ist gekommen. Er war vorher schon und er wurde Mensch. Das ist die Bewegung, die Gottes Wort uns zeigt, ja. Er war schon immer und wurde dann Mensch, kam in die Zeit und ging wieder zurück dahin, wo er kam. Ich lese euch den Anfang vom Johannesevangelium vor. Da heißt es, schon im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses Wort, das ist ein anderes Wort für Jesus, ja. Dieses Wort war im Anfang bei Gott, alles wurde durch dieses Wort gemacht und ohne es wurde auch nicht eins, was geworden ist. Und dann heißt es hier weiter, und das Wort wurde Fleisch. Setzen wir einfach Jesus dafür ein, ja, da heißt es dann, im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Dieses war im Anfang, oder Jesus war im Anfang bei Gott, wenn wir für Wort einfach Jesus einsetzen. Er ist das ewige Wort Gottes, schon immer bei Gott gewesen und er war Gott. Er war nichts weniger, er war nicht nur ein Prophet. Und in Johannes 8 zum Beispiel sagt Jesus, bevor Abraham war, bin ich. Also gibt es einen Streit mit den Juden um Abraham und so weiter. Und Jesus sagt, bevor Abraham schon da war, bin ich. Und er sagt nicht war ich, sondern bin ich. Und dieses bin ich ist natürlich in jüdischen Ohren was ganz anderes. Das ist das Ich Bin. Ja? Gottes Name, ich bin der Ich Bin. Bevor Abraham war, bin ich, sagt er. Und das hat natürlich Wirbel gemacht. Ja? Und Jesus sagt auch, wenn ihr nun den Menschensohn dahin auffahren seht, wo er vorher war, was ist dann? Mit anderen Worten, ich war vorher schon bei Gott, ich gehe wieder dahin zurück. Das ist die zentrale Wahrheit, die Gottes Wort uns zeigt. Er ist Gott. Jesus ist ganz Gott und er ist Mensch geworden. Er war nicht Mensch und ist Gott geworden und göttlich geworden. Er ist nicht zu Gott erhoben worden oder sowas, sondern er ist Gott von Anfang an, von Ewigkeit her. Und deshalb übrigens ist die Jungfrauengeburt nicht etwas, was wir fallen lassen können. Das ist nicht eine Nebensache unseres Glaubens, sondern hängt zentral damit zusammen. Jesus ist von einer Jungfrau geboren. Das ist ein theologisches Muss. Ja, es ist so. Jesus ist als Gott von einem Mensch geboren worden, aber er ist nicht ein rein Mensch gewesen. Er ist auch Gott gewesen. Deshalb, er ist von einer Jungfrau geboren worden. Es ist ein Affront für unseren Verstand. Aber so ist es. Das ist das, was Gottes Wort uns zeigt. So, was ist die Folge davon? Johannes 6, Vers 41, ich lese euch eine Stelle vor und das ist auch heute oft die Folge. 6, Vers 41, da murrten die Juden über ihn, da murrten die Reutlinger über ihn, weil Jesus sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs und dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser, ich bin aus dem Himmel herniedergekommen? Wie geht denn das? Und es gibt ein Murren darüber. Die Frage, woher Jesus bist du? Wer bist du? Und wie kann das sein, dass du Gott bist? Das geht doch gar nicht. Das haben die Leute damals auch verstanden. Das ist doch irgendwie, da muss ich jetzt eine Entscheidung treffen. Und Jesus geht da drin noch weiter. Er sagt ganz deutlich, dass er mit dem Vater eins ist. Dass er das ist. In Johannes 10. Johannes 10, Vers 30, 29 und 30 sagt Jesus, mein Vater, der mir die Menschen gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigen wollten. Und Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich jetzt? Die Juden antworteten: Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht. Das ist auch heute noch so. Wenn wir gute Werke tun, dafür steinigt man uns nicht, auch als Christen nicht, sondern wegen der Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Das ist der Punkt gewesen. Und das ist übrigens auch letztendlich, wenn man es genau auf den Punkt bringt, der Punkt gewesen, warum die Juden ihn zum Tod verurteilt haben. Weil er behauptet hat, ich bin Gott, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gott. Das ist die Lästerung, wo der hohe Priester sein Gewand zerreißt. Ja? Das war Gott, das war Jesu Anspruch, nichts weniger. Ich bin Gott, ich und der Vater bin eins. Und da ist der Vorwurf, du machst dich selbst zu Gott, das kann nicht sein. Und das ist das, was uns unterscheidet von allen menschlichen Formen des Christentums und auch von allen Religionen sonst, dass wir das bekennen. Jesus ist Gott gewesen und Jesus ist ganz Mensch gewesen und als solches ist er gekommen und hat Erlösung vollbracht, indem er selber gestorben ist, stellvertretend für uns. Jesus wurde nicht zu Gott erhoben, niemand kann zu Gott erhoben werden, wenn er nicht schon vorher Gott war. Er war von Ewigkeit her eins mit dem Vater. Er ist von ihm gekommen. Er ist der Herr, der Retter. Er ist die Auferstehung und das Leben, sagt er, das Licht der Welt. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir beten ihn an, wie wir nur Gott anbeten dürfen, weil er Gott ist. Er wurde zwar versucht wie wir, aber Gottes Wort hält fest, er war ohne Sünde. Und ich habe... Vielleicht wisst ihr das gar nicht, es gibt ja diese altkirchlichen Bekenntnisse. Übrigens steht auch unsere Bewegung, also die VM, hält fest auf der Internetseite, ich habe extra nachgeguckt, auf Gottes Wort, auf der Bibel und auf dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Interessant, oder? Haben wir uns wahrscheinlich noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber diese Bekenntnisse, wo die Christen versucht haben, das auszudrücken, die sind stark. Und ich glaube, wir sind in unserer Zeit herausgefordert, genau dort an dieser Stelle auch ein klares Bekenntnis zu haben. Gerade wenn es darum geht, Menschen zu Jesus zu führen, geht es darum, ihnen auch zu sagen, wer er ist. Uns klar zu sagen, wer er ist und was er getan hat. Und ich lese euch vor aus dem altkirchlichen Bekenntnis, was die Christen, worum die gerungen haben über Jahrhunderte und was sie dann festgehalten haben, wer Jesus ist. Aus dem nizänischen Glaubensbekenntnis, da heißt es, wir glauben und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit. Und jetzt kommt's: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Das ist Jesus. Und als solcher ist er Mensch geworden. Und als solches gilt all das, was ich vorher gesagt habe. Er war anfassbar, angreifbar. Er hat keinen Vorteil gehabt. Er kam ins Sündenfleisch und starb für uns. Wie soll man das verstehen? Die Sache ist die, wir können es nicht verstehen. Deshalb versucht es nicht. Ja. Aber es ist die Wahrheit, die wir festhalten und bekennen. Ich fasse es zusammen, nur als wahrer Gott und wahrer Mensch konnte Jesus uns retten. Konnte er unseren Platz einnehmen und ein ewig gültiges Opfer bringen. Nur als wahrer Gott und wahrer Mensch konnte er uns Menschen mit Gott versöhnen und die Kluft überbrücken. Konnte er den unendlichen Preis bezahlen. Nur als wahrer Gott und wahrer Mensch konnte er stellvertretend das Urteil erleiden und uns alle mit da hineinnehmen. Und jeden, der an ihn glaubt, freimachen und neues Leben geben. Punkt. Jetzt ist die große Frage, das ist der letzte Teil meiner Predigt. Ist das wirklich so wichtig? Erstens haben wir das schon alles gewusst. Und zweitens, warum ist das so wichtig? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Theologie jetzt hier, was ich da mache? Ist es nicht auch nur theologische Spitzfindigkeit, es ist nicht nur wichtig, irgendwie an Jesus zu glauben. Und ich glaube, das ist die Tendenz irgendwie heute, auch in unseren Kreisen, zu sagen, es reicht, wenn man irgendwie an Jesus glaubt. Aber die Sache ist die, es reicht nicht. Gottes Wort sieht es anders. Ja. Es gibt nicht so eine Relativitätstheorie des Glaubens. Jeder kann irgendwie das ein bisschen so sehen, wie er das will. Und Hauptsache irgendwie eine Beziehung zu Gott, irgendwie eine Beziehung zu Jesus. Wir legen eine starke Betonung auf Beziehung und kaum Betonung auf die Wahrheit hinter der Beziehung. Aber das ist eine starke Betonung in Gottes Wort. Was ist die Wahrheit über Jesus? Und der Apostel Johannes bringt es gerade im Hinblick auf dieses Thema ganz drastisch auf den Punkt. Er sagt, das Bekenntnis ist wichtig. Was sagst du über Jesus? Und er sagt in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Und mit Geister könnte man auch sagen, prüft die Menschen, was sie sagen, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten, darum geht es hier, sind in die Welt hinausgegangen. So, hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Woran erkennen wir den Geist Gottes? Und er sagt, hieran erkennt ihr jetzt den Geist Gottes. Ich sag's euch. Doppelpunkt. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch bekommen bekennt. Und im zweiten Brief wiederholt er das auch nochmal. Jeder, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, dies ist der Verführer und der Antichrist. Das ist jemand, der gegen Christus ist. Worauf kommt es also an, nach dem Apostel Johannes? Auf das richtige Bekenntnis. Es entscheidet darüber, ob wir aus Gott reden oder nicht. Und hier sagt er, Jesus gekommen ins Fleisch. Und das Interessante ist, dieser einfache Satz hält genau diesen beiden Punkte fest, die ich gerade erläutert habe. Jesus ist gekommen, er war schon, er ist Gott. Ist ganz klar, er ist Gott, er ist gekommen ins Fleisch. Er ist Mensch. Beides hält er hier fest. Jesus gekommen, Jesus Christus gekommen ins Fleisch. Und an vielen Stellen kommt dieses Bekenntnis zu Jesus raus im Neuen Testament. Zum Beispiel auch gerade dieser Hauptmann unter dem Kreuz. Was bekennt er am Schluss über Jesus? Er bekennt, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Er bekennt Jesu Göttlichkeit und dass er Mensch war, gestorben ist, das sieht gerade jeder, ja? Unser Bekenntnis zu Jesus, das ist die entscheidende Frage. Was sagen wir, wer Jesus ist? Und Jesus hat seine Jünger selbst mit dieser Frage konfrontiert. Die Frage ist, was glauben wir und was sagen wir? Beides ist Gott wichtig. Wer mit dem Herzen glaubt, der wird gerettet, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird gerettet. Es ist nicht nur egal, was wir im Herzen glauben. Es ist auch wichtig, was wir mit dem Mund sagen. Was sagen wir über Jesus? Und manchmal kommt es an Punkte, wo wir unseren Mund auftun müssen und was sagen müssen. Und Jesus hat an einer Stelle seine Jünger gefragt. Erst fing er so an. Ja, was sagen denn die Menschen, was ich bin? Genau diese Frage. Wer bin ich? Was sagen die Menschen, wer ich bin? Und die Jünger fangen an aufzuzählen, ja, du bist Elia, du bist ein Prophet, du bist Johannes der Täufer. Alles Mögliche kommt an Antworten. Und dann sagt Jesus, okay, und was sagt ihr? Was sagst du, wer ich bin? Das ist jetzt die Frage. Und Petrus bringt es dann auf den Punkt. Es könnte sein, dass erstmal, ich könnte mir vorstellen, dass erstmal betretenes Schweigen war. Ja, erst rege Diskussion, was die Leute alles so sagen über Jesus. Und dann der Punkt, was sagst du? Was sagst du? Na, jetzt kommt's drauf an. Erstmal schweigen und dann sagt Petrus, du bist der Messias, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und letztendlich sind da auch wieder diese beiden Elemente. Der Messias ist eine menschliche Rettergestalt gewesen im Judentum. Ja? Aber der Sohn Gottes, das ist Gott. Und Petrus bringt auch beides wieder auf den Punkt. Es gibt manchmal den Spruch, dass unser Leben wichtiger ist als unser Reden. Ja? Dass wir lieber so leben sollen, dass alle Leute sehen, dass wir Christen sind. Uns ist alles wichtig. Aber nach Gottes Wort ist auch unser Bekenntnis wichtig. Was wir sagen, ja. Und das Bekenntnis, unser Glauben, ist nicht nur eine Privatsache, die wir irgendwo verstecken. sondern es ist letztendlich eine öffentliche Sache irgendwann. Und es war es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Und dann kam es drauf an, was sagen wir, wer Jesus ist? Und das ist auch heute die Frage, denke ich. Was sagst du, wer Jesus ist? Ist er Gott für dich? Ist er da? Wenn er Gott ist, dann hat es Konsequenzen. Und ganz klar, man kann das nicht mit dem Verstand erarbeiten. Jesus sagt zu Petrus, das hast du dir nicht selber ausgedacht, sondern das hat dir Gott offenbart, dass ich Gott bin. Und ich möchte diesen Nagel reinhauen heute Morgen. Jesus ist Gott und ist Mensch. Und unser Bekenntnis zu Jesus ist wichtig. Unser Bekenntnis auch zu Jesus, wenn wir ihn bezeugen, ist wichtig. Es geht auch um diese Wahrheit einfach. Und ich weiß, Menschen werden Steine aufheben, nicht wenn wir gute Werke tun. Das juckt keinen, das finden Leute gut. Aber wenn wir sagen, Jesus ist Gott und Mensch, dann werden sie die Steine aufheben. Ich möchte noch zum Schluss einfach für Menschen unter uns die Gelegenheit geben, dieses Bekenntnis an Jesus zu sprechen. Vielleicht gibt es einfach ein paar unter uns, die das noch nie gemacht haben, die das noch nie bewusst gemacht haben. Ja, vielleicht hast du diesen Glauben an Jesus schon lange in deinem Herzen. Aber vielleicht hast du das, vielleicht bist du noch nie aufgestanden vor Menschen und hast gesagt, ja, ich glaube das, ich bekenne das. Und ich habe das noch nie öffentlich gesagt. Und ich möchte einfach denjenigen die Gelegenheit geben, das zu machen. Wenn du Jesus bekennen möchtest, vielleicht auch zum ersten Mal annehmen möchtest. Ja. Mir geht es jetzt nicht um die, die das schon gemacht haben und das immer wieder tun. Um die geht es mir nicht, sondern es geht mir wirklich um die, die das noch nie gemacht haben. Und vielleicht ist dir das heute erst wichtig geworden. Vielleicht ist es dir peinlich, dass dir das heute erst klar geworden ist. Das muss aber nicht peinlich sein. Aber die Frage ist von Jesus heute, was sagst du, wer ich bin? Und Jesus sagt, jeder, der mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem Vater. Und ich habe hier ein kleines Bekenntnis aufgeschrieben. Ich lese es euch mal vor, damit ihr also nicht die Katze im Sack kaufen müsst. Und zwar folgendes. Und dann, wer das dann sprechen möchte, der darf einfach aufstehen. Jetzt sage ich erstmal, was ich hier habe. Jesus Christus, ich glaube und bekenne, dass du Gottes Sohn bist. Wahrer Mensch und wahrer Gott, gekommen ins Fleisch als mein Retter und mein Herr. Ich glaube und bekenne, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und mich erlöst hast. Ich nehme deinen Opfertod für mich an. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Amen. Und wir machen das so, ich bete das vor dann. Und man kann das dann Stück für Stück nachbeten. Und diejenigen möchte ich einfach einladen, die das noch nie öffentlich oder die das noch nie ganz klar bekannt haben, obwohl sie den Glauben im Herzen haben, die dürfen aufstehen und dieses Bekenntnis mit mir sprechen. Gibt es da jemand, der das machen möchte heute Morgen? Gibt es jemand? Mutig. Nicht? Gut. Das ist auch gut. Ich bin dafür, dass die, die das erneuern wollen, dass die das mitsprechen können. Ihr müsst das bitte nicht wegen mir machen, ja. Ich kann das aushalten, wenn das jetzt keiner tut. Aber vielleicht gibt es jemand, der sagt, ja, ich möchte dieses Bekenntnis erneuern zu Jesus. Ich habe das nicht klar gehabt in meinem Leben, aber ich möchte das klar haben in meinem Leben, möchte mich klar zu Jesus bekennen. Gibt es da jemand, der das tun möchte? Auch nicht? Lasst es uns. Nein, nein, ist schon. Ist peinlich, gell? Nee, Ich denke, dass es für die, die nicht aufgestanden ist, klar ist. Von daher müssen wir da nicht jetzt aufstehen. Ich denke, mir ist dieser Punkt einfach wichtig, des Bekenntnisses zu Jesus und auch zu wissen, was wir da bekennen. Ja, nicht nur irgendwie an Jesus zu glauben, sondern das klar zu haben, zu wissen, was wir glauben, zu wissen, was das Zentrum ist, zu wissen, was das Zentrum von was das Zentrum der Erlösung ist und was damit zusammenhängt. Und ich denke, wir machen es einfach so, ich bete zum Schluss und lasst uns das mitnehmen, auch wenn wir mit Menschen reden, auch bei diesem Thema Evangelisation, dass wir wissen, worauf es ankommt. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du Jesus geschickt hast, dass er nichts weniger war als dein Sohn, nichts weniger war als Gott. Und danke, Jesus, dass du Mensch geworden bist, nichts weniger als Mensch. Und danke, dass du als solcher unsere Erlösung vollbracht hast. Und du sagst, jeder, der sich zu dir bekennt, den rettest du. Ja, nur das, diese Erkenntnis und dieses Bekenntnis, sagst du, dass uns das rettet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Und wir danken dir dafür, Jesus, dass du das getan hast. Wir danken dir, dass wir nichts anderes tun können, als das anzunehmen und nichts anderes, als das auszurufen und zu proklamieren. Und wir bitten darum, Vater, dass du machst, dass unser Bekenntnis scharf ist, dass es klar ist. Und wir bitten darum, Herr, dass du machst, dass Menschen in ihrem Herzen getroffen werden und dasselbe sehen, dass du es ihnen zeigst. Du sagst, wir können das nicht mit dem Verstand erarbeiten, aber du kannst es offenbaren in unserem Herzen. Und dafür danken wir dir und wir bitten dich darum, dass du es weiter tust. Amen.
Danke, Markus, für dein